Herzlich willkommen im wohl innovativsten Schuppen zu unserem Podcast Embedded Vision aus der Kattenhütte. Heute wollen wir mal den Blick zurückwerfen, was FPGA-Entwicklungen bei uns angeht, was wir da quasi schon gemacht haben. Und dazu begrüße ich heute mal jemand komplett anderes. Heute ist die Ines Beigel bei uns mit dabei. Ja, grüß dich, Ines.
Hallo Stefan, grüß dich.
Ja, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast in unsere kleine Gartenhütte. Du bist ja schon ewig lang dabei, hast, glaube ich, schon sehr viel mitgemacht, oder?
Es sind jetzt 17 Jahre. Genau, da hat man einiges erlebt.
Genau, wie war denn so der Einstieg? Ne? Weil, sag mal, wir wollen einfach auch ein bisschen drüber reden. Was haben wir denn bis jetzt gemacht? Da kam eben von unseren Zuhörern quasi so der Ping, auch mal darüber zu sprechen in diesen einzelnen Disziplinen. Und ich glaube, da hast du ganz viel zu erzählen, oder? Wie dein Einstieg war, was du dann weiter gemacht hast. Erzähl mal ein bisschen was.
Naja, mein Einstieg hier und damit ins Videogeschäft war im Prinzip das Projekt hieß bei uns DIVA, digitaler Videoassist. Den hat man in analoge Filmkameras eingebaut, um den Bilddatenstrom auf einem Monitor darstellen zu können. An Filmsets, damit die Regie und andere Leute live sehen können, was auch der Kameramann gesehen hat. Damit haben wir angefangen. Da habe ich alles gelernt, was man erstmal grundsätzlich braucht, um vom Sensor wegzukommen, ein Bild zu erzeugen. Ja, Gains, Verstärkungen, Debyer und so weiter.
Genau, das war für den Kunden Arri, ne? Da ganz konkret eben für den Kinobereich. Das ist ja allgemein immer so ein spannender Kunde gewesen. Und das waren dann auch noch die Zeiten, wo es eben noch, wie du gesagt hast, ne, die klassischen Analogkameras gab. Genau. Kurioserweise, ne, die gibt es immer noch, muss man ja wirklich sagen. Und was das Spannende da war, ich erinnere mich da auch da zurück, das Bild wurde quasi, glaube ich, auf so eine Art Mattscheibe projiziert, von wo man es dann abgefilmt hat. Das heißt, es glaube war dann auch so eine Art Mattscheibenkorrektur mit im Bild drin. Das heißt, so ein digitaler Filter, der da gewisse Körnungen wieder rausmacht, um letztendlich halt ein brillantes Bild zu erzeugen, ne? Weil ich sag mal, bei einer Firma Arri und bei dem Business ist halt das Thema Bildqualität ein Thema, was über allem steht. Ne?
Genau, genau. Parallel dazu haben dann mehr die Kollegen, ich nur unterstützend, dann auch die ersten digitalen Kameras bei Arri gebaut.
Genau, das war ja die Alexa-Serie, wo wir den kompletten digitalen Kern mit entworfen haben und wo du dann quasi auch so ein bisschen dein Wissen da mit eingebracht hast, Module, glaube ich, spendiert hast. Von der DIVA in das eigentliche Alexa-Projekt. Und dann hast du natürlich auch was bei anderen Kunden mit dabei, kurioserweise auch ein bisschen im Video-Assist-Bereich, ne?
Genau, bei Vantage haben wir noch mitgearbeitet. Da haben wir auch Videodatenströme auf Ethernet umgesetzt, solche Geschichten. Also die arbeiten mehr im Hintergrund, quasi Mischpult für Videosachen. Weiß nicht, ob du da, Stefan, ein bisschen mehr erzählen kannst, was deren Technik wirklich ist.
Ja, also die Firma Vantage erstmal selber ist ein großes Verleihhaus. Das heißt, man kann dort sich komplett ein Set ausrüsten lassen oder halt ausleihen für eine Produktion. Und die haben aber eben auch, wie du sagst, so eine Art Mischpult, so eine Art Preview, so eine Art Video-Assist-System. Das heißt, dass man die unterschiedlichen Kameras, die eben bei so einer Szenerie dann eingesetzt werden, an einem zentralen Platz sieht, dass dann der Regisseur schon auch ein bisschen mit den Daten, die gerade aufgenommen wurden, vielleicht auch schon ein bisschen spielen kann, sich anschauen kann, wie unterschiedliche Kameras vielleicht aus unterschiedlichen Blickwinkeln so eine Szenerie aufgenommen haben. Und da haben wir halt die Eingangs- und Ausgangsschnittstellen von diesem Video Assist oder Preview oder Mischpult, wie du es genannt hast, quasi entwickelt. Das heißt, die Schnittstellen, die man da hat von den Videokameras weg, das ist ja damals war es HDSDI, mittlerweile 3G-SDI oder eben mehr. Genau. Das war eben unser Eingang.
Die Firma hat uns lange begleitet, weil ja mit jeder Technik, die neu kam, gestartet mit HDSDI, haben wir denen immer wieder mal die Elektronik bauen dürfen. Und ja, ganz lange begleitet und immer videonah da Sachen gemacht. Und danach war unser großes Projekt das eigene, die eigene Kamera, die Sina, eine 3D-Kamera. Die war relativ nah am DIVA-Projekt sozusagen. Also man konnte einfach einen Bilddatenstrom erzeugen mit sehr kleinen Sensorköpfen und zwei Kameras parallel betreiben. Ja, das wurde auch eingesetzt im Fernsehen damals. Da durfte ich einmal dabei sein bei den Huber-Burm beim Dreh. Da sind wir dann in die Alpen gefahren und haben denen mal zugeschaut, wie sie da 3D-Aufnahmen gemacht haben.
Genau, das war, glaube ich, die erste 3D-Produktion vom öffentlichen Fernsehen, wo dann quasi unsere Kamera eingesetzt wurde. Die hatte die Vorteile wirklich, dass sie pixelsynchron waren von den beiden Sensoren. Die ganze Bilddarstellung, die du dann quasi im FPGA realisiert hast, für beide Datenströme wirklich 100% exakt gleich. Da einfach viele Vorteile sich daraus ergeben haben. Typischerweise, wenn man sich so diese 3D-Produktionen anschaut, werden die Kameras dann in oftmals so einen kleinen Rig verbaut. Das heißt, entweder sie sind ganz klassisch nebeneinander oder halt je nachdem, welchen 3D-Effekt man erzielen will, muss man die auch ein bisschen übereinander packen. Dann werden teilweise so, ja, Spiegelrigs, nennt sich dann das, bisschen komplexere Aufbauten eingesetzt, und da war halt unsere Kamera da tatsächlich so ein zentraler Bestandteil, und der digitale Kern war da eben ein FPGA, ne, wo die ganze Bilddatenaufbereitung, Darstellung, Visualisierung und dann eben Ausgabe auf die Recorder-Systeme oder auch da wieder auf die Preview-Systeme dann gemacht wurde.
Genau, weil gerade im FPGA man eben dieses Pixelsynchron super hinbekommt, mit parallelen Datenströmen wunderbar zu machen. Genau. Ihr habt die auch weiterentwickelt, die Sina, zum Mikroskop?
Genau, das war dann natürlich auch ein bisschen Basis für weitere Entwicklungen. Ne? Zum einen war es natürlich auch mal ein Produkt, wo wir einfach unsere Expertise anderen Kunden, anderen Märkten einfach zeigen konnten. War letztendlich auch so ein bisschen die Startstunde für die Kooperation mit Mekra, wo wir vielleicht auch nochmal gleich dann drüber sprechen können, aber auch für andere Anwendungen. Ansätze eben für Sinascope war dann eben so die ersten Schritte Richtung 3D-Mikroskopie, wo man eben aus der Erfahrung rund um der Sinacam, was man da tun muss, um zu einem guten 3D-Bild zu kommen, eben auch extrem profitiert hat, da natürlich jetzt mittlerweile viel weiterentwickelt hat. Aber ich sag mal, das war ja ein ganz guter Kristallisationskeim letztendlich, ne? Die Sinacam für ganz unterschiedliche Themen, also für Automotive, Medizintechnik, eigene Produkte, die sich daraus ergeben haben.
Ja, genau. Und Automotive, genau. Dann hat man unser Spiegelersatzsystem mit Mekra in die Startlöcher gebracht, begonnen. Ein ja, tolles Projekt, wo die Außenspiegel vom LKW, diese großen Ohren rechts, links, ersetzt wurden durch Kamerasysteme und innen mit Monitor. Sehr spannend, weil die sind sicherheitsrelevant, die dürfen natürlich nicht ausfallen und was Falsches darstellen. Die sollen ja dem LKW-Fahrer helfen, nach hinten zu schauen. Ja, da kam Automotive mit in den Videobereich bei uns erstmalig.
Genau, und wir haben ja trotzdem ein bisschen profitiert von unserer Erfahrung aus dem Broadcast-Bereich, weil die natürlich auch was dagegen haben, wenn die Bilder vielleicht kaputt sind oder ein eingefrorenes Bild dargestellt wird.
Ja, Fehlfarben mögen sie auch nicht so gerne im Straßenverkehr, wenn das Blaulicht nicht mehr blau ist.
Genau, und da halt quasi mit unserer Videoexpertise draufzuschauen, glaube ich, hat auch unseren Kunden viel gebracht, dass wir da unsere ganze Expertise mit in die Waagschale geworfen haben, weil da ist es ja dann, wie du sagst, zwingend erforderlich. Das ist ein ASL-B, teilweise mittlerweile auch ein ASL-C-Projekt oder Thema, Einstufung eben. Weil natürlich, wenn man da an dem Spiegel irgendwas völlig Falsches darstellt, entweder durch ein eingefrorenes Bild oder wie du sagst, wenn man das Blaulicht nicht erkennt, kann man halt als Fahrer wirklich zu einer Gefahrensituation beitragen, leider. Ne? Und deswegen muss man das absichern. Und auch da, denke ich, hat man einfach gemerkt, wie gut auf der einen Seite vielleicht FPGA-Technologie ist, weil man genau an den Stellen, wo man eingreifen muss, an den neuralgischen Punkten, wo man was absichern muss, man halt genau dann dort was einbauen kann, was machen kann. Klar, da hat sich jetzt die Zeit auch weitergedreht. Ne? Da gibt es jetzt gute SoCs, mit denen wir uns ja mittlerweile auch beschäftigen, die dann auch solche Absicherungsmaßnahmen mittlerweile im Silizium drin haben. Aber wenn man sich natürlich überlegt, wann wir mit dem Projekt gestartet haben, ne? Das ist ja ich glaube 2015, da gab es halt noch relativ wenig, und ich denke, das ganze System, das ganze Produkt, das ganze Projekt konnte zum einen aus unserer Expertise profitieren, aber auch, dass man so eine flexible Plattform wie ein FPGA einfach hatte. Ne?
Ja genau, und dieses punktgenaue Reingreifen, genau da, wo es sein musste, da spielt die FPGA gut mit. Auch da wieder pixelsynchron, ne? Keine Verzögerungen, die man nicht im Griff hat. Man weiß genau, wann das Bild hinten wieder rauskommt. Da hat sich der FPGA wirklich bewährt, vor allem vor 10 Jahren eben, genau.
Das heißt, wenn man jetzt so auf die Geschichte blickt, hast du so als ganz klassische Entwicklerin angefangen bei uns, hast viel einfach ganz klassisch bei uns mit VHDL entwickelt, simuliert, einzelne Module, dann natürlich die kompletten Systeme. Ja, vielleicht magst du da einfach nochmal ein paar Worte dazu sagen, wie so die, vielleicht so die ersten 10 Jahre deiner Zeit bei uns waren, was so da der Schwerpunkt war und ja, wie sich das natürlich jetzt auch ein wenig weiterentwickelt hat, für was jetzt du auch ein bisschen verantwortlich bist.
Genau, also begonnen als VDL-Entwicklerin, wirklich ganz klassisch, die ersten FPGAs aufgebaut, oft noch alleine. Also das waren noch einfach kleinere Projekte im Vergleich zu, wenn wir jetzt vom Spiegelersatzsystem reden, wo wir durchaus mit 20 Leuten oder so mal dran saßen in Hochzeiten. Ja, VDL schreiben, die Simulationen machen, alles noch von Hand, noch wirklich auf die Waveforms geguckt, um Fehler zu finden, was wir ja mittlerweile mit VUnit und mit automatisierten Tests, die dann einfach immer laufen, auch jede Nacht laufen. Das sind lauter so Qualitätssachen, die wir viel über das Automotive-Projekt gelernt haben. Wir haben ASPICE als Prozess eingeführt, was viele Entwickler mittlerweile sehr genießen, dass auch mal jemand nochmal drüber schaut. Da ist man doch viel sicherer. Also wenn ich zurückschaue auf die Diva, da haben wir manchmal bis in die Nacht rein noch entwickelt, damit es am nächsten Tag zum Kunden rausging. Und eigentlich hat man gebetet, dass es auch wirklich mit jeder Einstellung funktioniert. Da sind wir uns im Automotive-Bereich natürlich jetzt viel sicherer, weil wir alles abtesten, mit Randwerten simulieren und auch nochmal ein Test nachgeschoben wird vom Produkt. Das ist ein ganz anderes Qualitätslevel geworden, was wir sehr genießen. Ja, die ersten 10 Jahre eigentlich Tuschur-Entwicklung und dann in dem Team habe ich angefangen, viel mit Reviews, auch eigentlich eine spannende Zeit. Man lernt viel, wie andere Leute kodieren. Man lernt vielleicht auch Konstrukte kennen, die man selber nicht verwendet hätte. Dann bin ich relativ schnell Scrum Master im Team gewesen, kurz danach auch schon Teamleitung. Ja, und das bin ich jetzt seit ein paar Jahren, Teamleitung im Automotive-FPGA-Bereich.
Genau. Und Schwerpunkt ist bei uns immer noch Bildverarbeitung, aber wir haben auch hier und da natürlich Themen, die sich um ganz andere Sachen drehen. Aber wenn ich so auf die Uhr schaue, ist die Zeit auch schon wieder rum. Aber vielleicht machen wir einfach da nochmal eine Folge drüber, was so eigentlich die FPGA-Entwicklung in der Solectrics, wie du es jetzt vielleicht schon ein bisschen angeteasert hast, wirklich ausmacht. Was ja, so vielleicht ein bisschen die Besonderheiten sind. Und ja, ansonsten möchte ich wieder darauf hinweisen, dass man gerne uns unter podcast@solectrics.de Fragen schicken kann, Hinweise, Wünsche, über was wir eben gerne sprechen sollten, welche Themen interessant sind, so wie wir eben heute darauf angesprochen wurden, da einfach mal auch ein bisschen über die Geschichte zu sprechen. Und ansonsten wünsche ich wieder eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und
ciao, ciao.